SS-Tachtour.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
Zehntausende sind heute in Hamburg vom Busstreik betroffen. Arbeiten an Bahnstrecke Hamburg-Berlin dauern länger als erwartet. Hamburger gedenken der Sturmflutopfer von 1962. Das Wetter: Schnee und Schneeregen, Werte um 0 Grad. Die 4, die 5, die 6, die 7, das sind nur einige der Hamburger Buslinien, die heute vom Warnstreik betroffen sind. Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer und Fahrerinnen zum Arbeitskampf aufgerufen. Stadtreporterin Anna Rüther.
Es ist bei weitem nicht jeder Bus, der heute Morgen auf dem Betriebshof bleibt. Zählt man sie durch, dann sind es knapp 40 Linien, die den Pendlerinnen und Pendlern heute fehlen. Darunter zum Beispiel Hamburgs meistbefahrene Linie, der Metrobus 5, der zwischen Schnellsen und der Innenstadt pendelt. Auch morgen und übermorgen soll es wieder Warnstreiks im ÖPNV geben, dann vorwiegend auf Linien in Hamburgs Osten. Mit diesen sogenannten Wellenstreiks, betont die Gewerkschaft, sollen die Fahrgäste möglichst wenig unter den Einschränkungen leiden. Hört man sich heute früh unter ihnen um, dann hält sich das mit dem Verständnis inzwischen in Grenzen.
Genervt, weil man bei dem Wetter wenig Alternativen hat.
Ich arbeite auch und ich kann nicht dafür kämpfen. Also irgendwo finde ich jetzt auch mal Schluss.
Ich stehe tatsächlich hinter den Streikenden, wenn es darum geht, gerechtfertigte Forderungen durchzubringen.
Schon genervt, weil man halt einfach nicht mehr zur Arbeit richtig kommt.
Und die nächsten Tarifverhandlungen, die sind für den 20. und 24. Februar geplant. Und bis dahin kann es immer wieder zu kurzfristigen Warnstreiks kommen.
Und Details zum heutigen Warnstreik finden Sie bei uns in der NDR Hamburg App. Auch im Fernverkehr der Bahn brauchen Fahrgäste Geduld, denn die Strecke Hamburg-Berlin wird später wieder eröffnet als geplant. Laut Deutscher Bahn hat die strenge Frostperiode die Arbeiten um Wochen verzögert. Oliver Wuttke.
Nach 9 Monaten Vollsperrung sollte die Strecke Hamburg-Berlin eigentlich am 30. April wieder in Betrieb gehen. Bis zum Jahreswechsel schien das kein Problem zu sein, aber dann warf der Dauerfrost mit tiefgefrorenen Böden den Zeitplan über den Haufen, sagt Gerd-Dietrich Bolte vom Vorstand der DB Infrago.
6 Wochen ist eine lange Zeit. Wir haben was eingeplant gehabt für den Winter, allerdings nicht 6 Wochen, wie wir den seit 15 Jahren nicht erlebt haben.
Bei Gleisen, Weichen und Schallschutz sei fast alles fertig, aber Stellwerke und Signalkabel hinkenommen Wochen hinterher.
Das führt uns zu dem Schluss, und das ist sehr bedauerlich, dass es nicht mehr möglich ist, am 30. April vollständig in Betrieb zu gehen.
Wann die Strecke wieder genutzt werden kann, will die Bahn Mitte März bekannt geben. Der laufende Ersatzverkehr wird wohl mindestens bis in den Mai hinein verlängert. Und die ab Mai geplante Sanierung der Strecke Hamburg-Hannover muss deshalb ebenfalls verschoben werden.
Eine Woche lang geht es ums Kontakteknüpfen. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard hat auf ihrer Indienreise Regierungsvertreter in Neu-Delhi getroffen. Indien hofft darauf, dass ausländische Unternehmen verstärkt investieren. Aus Neu-Delhi, Dietrich Lehmann.
Indien mit seinen mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern gilt als die Volkswirtschaft, die derzeit am schnellsten wächst. Und das soll nach dem Willen der indischen Regierung auch noch viele Jahre so bleiben, sagt Sonja Pascha, Chefin der Organisation European Business in India, die Unternehmen aus der EU vertritt.
Es gibt noch viel zu tun hier, es gibt noch viel zu bauen hier. Das heißt, wir brauchen alles hier.
Von Flughäfen über neue Straßen, Häfen, neue Eisenbahnlinien bis hin zu einer sauberen Energieversorgung. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonard setzt auch darauf, dass der Warenaustausch zulegt.
Wir haben uns ja vorgenommen, im Außenhandel und in der Außenwirtschaft uns breiter aufzustellen, auch um einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden. Und hier kommt sozusagen Indien ins Spiel.
Bis Freitag ist Leonard noch mit einer Delegation von Wirtschaftsvertretern in Indien. Dass dabei schon konkrete Verträge geschlossen werden, ist allerdings kaum zu erwarten.
Um kurz nach Mitternacht brachen die ersten Deiche. 315 Menschen starben in Hamburg bei der großen Sturmflut, die genau vor 64 Jahren die Stadt erreicht hat. In Wilhelmsburg wurde gestern der Opfer gedacht, an einem ganz besonderen Ort. Frauke Reinig.
Vor dem Museum Elbinsel Wilhelmsburg standen sie Spalier. Vertreterinnen und Vertreter der Deichwacht, Rettungshundestaffeln und Freiwilligen Feuerwehren. Bei der Schweigeminute war nur noch das leise Knistern ihrer Fackeln zu hören, die im kalten Winterabend dampften. Nach der traditionellen Mahnwache waren die Anwesenden dann aber in Feierlaune. Zum ersten Mal fand die zentrale Gedenkfeier nämlich vor dem alten Wilhelmsburger Amtshaus statt, in dem die Erinnerung an die Sturmflut bald dauerhaft einen Platz bekommen soll. Die Sanierung des rund 350 Jahre alten Hauses soll in diesem Jahr endlich fertig werden. Dann kann das Quartiersmuseum Wilhelmsburg dort wieder einziehen, mit einer neuen Ergänzung. Die Sturmflut soll wichtiger Teil der künftigen Ausstellung werden. Auch damit künftige Generationen aus der Vergangenheit lernen können, sagt Finanzsenator Andreas Dressel. Hochwasserschutz sei in Zeiten des Klimawandels schließlich hochaktuell. Immerhin rund 7 Millionen Euro lässt sich die Stadt die Sanierung kosten.
In Genf verhandeln heute wieder Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über ein mögliches Kriegsende. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat vor massiven russischen Angriffen gewarnt. Demnach deuten Geheimdienstberichte darauf hin, dass Russland weitere Angriffe auf Energieanlagen vorbereitet. Damit will Russland in den letzten kalten Wintertagen das Land noch einmal schmerzhaft treffen, sagt Selenskyj. Hauptthema der heutigen Gespräche sind die Gebiete, die Russland besetzt hält. Bundesbildungsministerin Karin Prien will die Freiwilligendienste stärken und noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf dazu vorlegen. Die CDU-Politikerin sagte der Rheinischen Post, dass sie damit die Gesellschaft widerstandsfähiger machen will. Alle sollten bereit sein, sich für das Land und die Sicherheit zu engagieren. Das geplante Gesetz soll die verschiedenen Gesellschaftsdienste weitgehend gemeinsam regeln und eine Grundlage für den modernen Zivildienst schaffen, falls die Wehrpflicht zurückkehrt. Sie waren die Favoriten auf die Goldmedaille. Am Ende haben sie sich Bronze gesichert. Das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase und Nikita Volojin haben bei den Olympischen Spielen in Italien Platz 3 belegt. Nach dem Kurzprogramm waren die beiden noch als Führende in die Kür gestartet. Minerva Hase ist aber froh über eine Medaille.
Ja, ich meine, es ist auf jeden Fall eine Riesenleistung, die wir die letzten 2 Tage hier aufs Eis gebracht haben. War heute nicht ganz perfekt, hat gereicht für Bronze und wir sind einfach überglücklich.
Das war aber nicht der einzige Medaillenerfolg gestern für das deutsche Team. Achim Scheu im ARD-Olympiateam. Wie ist die Bilanz insgesamt gestern?
2 Medaillen, aber beide hatten sich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgerechnet. Bronze im Eiskunstlaufen für Minerva Hase und Nikita Volodin, ihre Kür zu fehlerhaft. Gold ging nach Japan. Monobob-Pilotin Laura Nolte gewann die Silbermedaille. Ein Wimpernschlag. Am Ende fehlten 4 Hundertstel zur Goldmedaille, die sich eine US-Amerikanerin holte. Nur 2 der geplanten 3 Durchgänge gingen in die Wertung im Wettbewerb der Skispringer. Der Grund: zu viel Schneefall und Wind. Gold ging nach Österreich. Andreas Wellinger und Philipp Raimund haben ganz knapp Platz 4 belegt. Und Linus Strasser, der wurde 9. im Slalom, Olympiasieger Loic Meillard aus der Schweiz.
Von Köln geht es nach Hamburg. Das Musical Moulin Rouge zieht vom Rhein an die Elbe. Künftig wird Moulin Rouge im Meertheater zu sehen sein, wo im Moment noch das Theaterstück Harry Potter gezeigt wird. Das wird aber eingestellt. Moulin Rouge basiert auf dem gleichnamigen Kinofilm mit Nicole Kidman und Ewan McGregor.